SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum Spitzenreiter und zu Platz 1 und zu dem in Tansania geborenen Schriftsteller Abdul Razak Gurnah. 2017 erschien sein Roman Gravel Heart im englischsprachigen Original, nachdem Gurnah, Sie wissen das ja wahrscheinlich, 2021 den Literaturnobelpreis erhalten hat, werden seine Werke nun sukzessive ins Deutsche übertragen. Das versteinerte Herz lautet der deutsche Titel in der Übersetzung von Eva Bournet, die im Penguin Verlag erschienen ist. Kirsten Vogt im Mittelpunkt der Geschichte, die sich über viele Jahrzehnte spannt, da sind wir fast schon wieder bei einer Familiengeschichte, steht zunächst der 7-jährige Salim, der in nicht ganz leichten Verhältnissen, würde ich sagen, in den 1970er Jahren auf der Insel Sansibar aufwächst. Was macht sein Familienleben so anstrengend?
Armut, eine Diktatur, nicht mehr ganz kolonialistisch, aber doch nicht herrschaftsfrei ist dieses Tansania, dieses Sansibar. Und vor allem ein schreckliches Geheimnis, was seine Familie zerstört. Er ist 7 Jahre und knall auf Fall zieht der Vater aus. Er weiß nicht, warum. Der Vater zieht in das Hinterzimmer eines Ladens in einem anderen Stadtteil. Er verfällt zusehends, er verkommt, er scheint verwirrt, er gibt wohl seine kleine Beamtenstelle auf. Und der Sohn, der Salim, bringt ihm immer gekochtes Essen noch in diesen Raum. Es wird aber nie darüber gesprochen, warum der Vater eigentlich die Familie verlassen hat, verlassen musste, verlassen wollte. Und von da an ist er natürlich nur mit seiner Mutter noch zusammen und die plötzlich hat einen neuen Mann. Und da entsteht das, was dann häufig entstehen kann, sehr viel Wut in ihm und Unverständnis und Aggression. Und dieser neue Mann ist ein stiernackiger, der Militärherrschaft, der den Machthabern sehr nahestehender Minister, der offenbar seine Mutter als Mätresse benutzt. Die wird dann auch noch schwanger und der Salim bekommt eine Schwester, die ihm ja dann auch später im Buch wieder begegnet. In 3 Teilen wird die Familiengeschichte erzählt. Und übrigens haben wir gerade gemerkt, es sind tatsächlich auch 3 Generationen, die eine Rolle spielen. Denn so weit geht die Erzählung dann in sehr interessanten, verschiedenen Arten zu erzählen voran in diesen 3 Teilen. Das ist erst der Ich-Erzähler vollkommen, dann ist es ein 2. Teil, der in London spielt und der viel mit Briefen zu tun hat. Teile eines Briefromans könnte man da sehen. Und dann am Ende wird es eine neue, eine weitere Erzählung aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der plötzlich des Vaters geben, der in diesem Hinterzimmer immer noch ja, lebt.
Wir gehen aber nochmal zurück in die Szene, die Sie auch vorhin beschrieben haben, den Alltag des Jungen auf der Insel Sansibar. Er geht ständig zu seinem Vater, den er im Grunde genommen gar nicht mehr versteht. Die Lesestelle trägt nun Vincent Dodimer vor. Bitte sehr.
Während meines 2. Jahres an der weiterführenden Schule kam meine Schwester Munira zur Welt. Inzwischen hatte ich unsere Lebenssituation halbwegs verstanden. Meine Mutter hatte mir nie etwas erzählt, genauso wenig wie Onkel Amir, und mit einer einzigen Ausnahme hatte sich auch kein Außenstehender dazu geäußert, nicht einmal im Spott. Aber ich hatte immer wieder Gesprächsfetzen aufgeschnappt und zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Ich wusste jetzt, dass mein Vater ein schändliches Geheimnis hütete, über das niemand je sprechen durfte. Ich hatte mich an das Verbot gehalten, weil ich die Scham spürte, auch ohne ihren Grund zu kennen. Ich war von Schweigen umgeben und hatte es für normal gehalten, nicht am Tabu der Vergangenheit zu rühren. Weil ich ein linkisches, weltfremdes Kind war, das sich nur für Bücher interessierte, brauchte ich entsprechend lange, um das Puzzle zusammenzusetzen. Niemand hatte mir je die Augen für das Böse geöffnet, und so betrachtete ich das Leben wie ein Idiot, der rein gar nicht sieht. Jeden Tag fuhr ich nach Mwembeladu, um meinem Vater den Korb zu bringen. Ich verschob mein Mittagessen auf später und schwang mich gleich nach der Schule aufs Rad. Statt vorn im Laden auf meinen Vater zu warten, grüßte ich Camis Frau und ging direkt zu dem kleinen Zimmer durch. Mein Vater verließ nicht oft das Haus, nur morgens, wenn er auf dem Markt aushalf und an seinem Stand saß, ohne jedoch viel zu verkaufen, und spätestens am Mittag kehrte er in sein Zimmer zurück. Samstags brachte ich ihm gewaschene Kleidung und frische Laken, und wenn er mich ließ, bezog ich sogar sein Bett. Manchmal verbot er es mir, dann musste der Lakenwechsel bis zum nächsten oder übernächsten Tag warten. Meine täglichen Besuche dauerten nie lange, denn meistens hatte ich es eilig, nach Hause zurückzufahren und selbst etwas zu essen. Den Korb stellte ich auf den kleinen Tisch, den mein Vater stets freiräumte und an dem er sonst las oder Kleidung ausbesserte. Oft saß er einfach nur mit gefalteten Händen da, starrte mit glasigen Augen aus dem Fenster. In dem Fall nahm ich den Korb mit dem benutzten Geschirr an mich und fragte ihn, ob alles in Ordnung sei oder ob er noch etwas brauche. Manchmal bekam ich eine Antwort, manchmal nicht. Gelegentlich sagte er: »Ich bin zufrieden, Alhamdulillah.« Woraufhin ich abermals den Laden durchquerte, mich von Kamis verabschiedete, aufs Rad stieg und nach Hause fuhr. So ging das jeden Tag.
Vincent Dodemar las aus »Das versteinerte Herz« von Abdulrazak Gurnah, in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet, erschienen im Penguin Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. So ging das jeden Tag, heißt es in dem Roman, aber auch diese seltsame Alltagsroutine endet dann jäh, muss man sagen. Sein Onkel Amir, der in London lebt, wir haben das gerade eben schon gehört, holt seinen Neffen zum Studium, Eberhard Falke. Wie schlägt sich jetzt der Junge in diesem fremden Land durch? Das ist ja doch auch eine wichtige Passage in dem Roman.
Das ist sehr wichtig. Wenn ich vorausschicken darf, es ist eben doch ein anderer Familienroman, als wir sie so kennen, weil wir müssen ja betrachten, in welcher Spannung bewegen sich die Figuren. Hier haben wir es mit Kolonien zu tun, Postkolonien und die dem Verhältnis der jungen Leute und der überhaupt der Menschen dazu. Das heißt, ein aussichtsreicher junger Mann wird von Sansibar nach London geschickt zum Studium. Und das dieser junge Mann dazu auserwählt wird, dieses Privileg, das eigentlich durchaus normal ist, die Richtung ist immer, die Bildung in London zu holen oder in Paris, wenn es sich um das französische Kolonialreich gehandelt hätte. Diese Privileg genießt er aufgrund einer Intrige. Aufgrund einer Intrige, die einem interessanterweise sehr autochthon vorkommt, also man traut das dieser Gegend zu, dass da ein Mann seine Macht ausnutzt und sich dann sozusagen revanchiert, indem er das Kind der gequälten Mutter oder der missbrauchten Mutter zum Studium schickt. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine Konstellation, die aus einem Shakespeare-Stück stammt, nicht aus Maß für Maß. Aber das nur nebenbei, der Gurnah übertreibt das nicht. Und dieser junge Mann geht nun mit der Unterstützung seines Onkels, der auch ein ziemlich patriarchaler Herrenmensch ist, nach London und soll Betriebswirtschaft studieren. Er will aber Literatur studieren. Und als er die Prüfung in Betriebswirtschaft nicht antritt, wird er verstoßen von diesem Onkel. Und er sagt, und jetzt musst du dich gefälligst selber durchschlagen. Und das bringt natürlich ganz neue Probleme mit sich. Es ist vielleicht nicht ganz vergeblich, in diesem Zusammenhang an V.S. Naipaul zu denken, der ja das Rätsel der Ankunft als aus der Migrantensicht auch beschrieben hat, aber 20 Jahre vorher, oder sagen wir genauer 40 Jahre vorher, aber 20 Jahre vorher, nämlich 2001, hat er den Nobelpreis bekommen, Gurnah 2021. Nur macht Naipaul etwas ganz anderes. Naipaul beschäftigt sich beim Rätsel der Ankunft, da kommt dieser Inder aus Trinidad nach London und der versucht, die europäische Welt zu entziffern. Dieses Interesse ist später bei Gurnah gar nicht mehr so primär da, sondern der ist sozusagen umfangen von den Bedingungen seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse, die ihn sozusagen im Griff haben. Und Gott sei Dank findet er ein paar Leute, die ihn auch ohne Verwandtschaft unterstützen.
Er geht dann auch irgendwann wieder zurück, aber bevor er wieder Heimatboden trifft, schildert Gurnah seinen Werdegang doch sehr, sehr präzise, würde ich sagen. Wir haben es zu tun mit einer langen Liste von gescheiterten Liebesbeziehungen, die äußerst detailreich ausgeschmückt werden. Und ich habe da mich gefragt, warum er mit dieser Akribie uns diese ganzen Geschichten nahe bringt. Robert Winkels, vielleicht klären Sie mich auf.
Wenn ich es brutal ausdrücken würde, dann würde ich sagen, er lenkt damit ab vom klappernden Mechanismus des gesamten Romans. Der Roman ist quasi eigentlich ein shakespeareisches Theaterstück, verkleidet in quasi gegenwartshistorischen Stoff. Aber er kriegt gar keine Eigendynamik. Also die Geschichten, die erzählt werden. Und deswegen glaube ich, schmückt er bestimmte familiäre Bindungen, die er eingeht in London, die er wieder verliert. Oder wenn er merkt, er ist nicht akzeptiert von der weißen Bevölkerung, aber auch von anderen nicht, von anderen Zugereisten nicht. Schmückt er sehr aus, um irgendeinen farbigen postkolonialen Roman wenigstens im Anschein geschrieben zu haben. Was er aber eigentlich nicht tut, das ist genau, was Eberhard Falke gesagt hat, stimmt im Prinzip, man muss es quasi nur umdrehen. Also diese Geschichte im Kern, diese Shakespeare'sche Maß-für-Maß-Geschichte und dann noch zwei Herren aus Verona, wird ja auch alles aufgeblättert, ist ja nicht so, dass man es selber erfinden müsste oder finden müsste. Beherrscht leider, merkt man, den gesamten Roman an jedem Punkt. Alles, was da passiert, wieder reinregiert wird bei ihm in London, ne? Über die Tante, über den Onkel, wie sie sein Leben steuern. Alles hängt mit der Geschichte zusammen, die irgendwann da unten in Sansibar passiert ist. Und das erfahren wir in einem Perspektivwechsel halt, wenn der Vater am Ende erzählt. Völlig unglaubwürdig, weil der Vater, wie er bis dahin dargestellt worden ist, quasi ein stummes Häuflein Elend in einer existenziellen Verwahrlosung sondergleichen. Dass er noch lebt, ist das eigentliche Wunder. Und auf einmal ist er ein Erzähler von Gnaden, der wirklich den dramatischen Stoff sozusagen uns richtig mitteilt. Und der besteht halt in einer, finde ich, sehr, sehr schematischen Intrige sozusagen, die man in jedem Milieu durchspielen könnte, die für ein Theaterstück vielleicht reichen würde, aber es wäre auch schon ein historisches Theaterstück, aber auf keinen Fall einen Roman tragen kann.
Ich kann ein bisschen zustimmen, aber es gibt schon Begründungen dafür, zum Beispiel, warum der Vater jetzt anfängt zu reden. Die Mutter ist gestorben. Die Mutter ist gestorben und nun kann er ohne sie quasi bei lebendigem Leib zu verraten oder zu denunzieren. Nun kann er sprechen, nun kann er dem Sohn endlich die Wahrheit sagen. Und es ist eigentlich aus der Perspektive dieses Sohnes ist es eine Enthüllungsgeschichte. Und das Buch dreht sich nicht nur um dieses Abgewiesenwerden, was eben breit erzählt wird in London. Diesen Rassismus, den kriegen wir daran dargestellt, dass seine Liebe, die er wirklich nun, also es gibt Affären, aber da gibt es eine Frau, die liebt er und die wird ihm also genommen, weil die Mutter dieser halbindischen Frau eben sagt, wenn du den muslimischen übrigens Menschen aus Afrika, also ehelichen willst oder was, bringe ich mich um. Also brutal bekommt er diese Liebe durchkreuzt und er wird ständig gedemütigt und eigentlich wird auf dieser langen Strecke, fand ich, schon getragen, das ist richtig, wird aber gezeigt, wie jemand den Sinn verliert, die Lust verliert. Man denkt dauernd nur, mach mal, fang mal an, studiere oder schreibe eben dein Buch. Nicht? Er will Literatur machen auch. Und dann ist für mich sehr schön in diesem Londoner Teil, dass er selber sich nicht zur Wahrheit bekennen kann. Es geht darum, dass sie sich alle wechselseitig anlügen, verschweigen, intrigieren, ihre eigentlichen Motive nicht preisgeben und in den Briefen an die Mutter, die er nie wieder sieht. Er geht und dann geht er nie wieder zurück, bis sie stirbt. Sie verrät ihm nicht, dass sie sterben wird. Und er beschönigt seine Situation immer.
Liebe Kirsten Vogt, das stimmt ja alles, was Sie sagen. Aber Sie gehen auf das Argument, wie ich finde, von Hubert Winkels nicht ein. Er sagt, all das stimmt, aber es ist durchsichtig. Und die Frage ist,
das stimmt, es ist relativ früh durchsichtig.
Man merkt, das ist das, was da so klappert. Das ist auch mein Eindruck.
Das stimmt schon, das stimmt.
Wie sehen
das,
Sie das?
Kann ich Ihnen nicht widersprechen.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass es der beste Roman der Welt ist. Aber ich würde doch sagen, es ist ein Roman, aus dem wir ein paar interessante Dinge entnehmen können, die wir vielleicht auch schon aus anderen Romanen entnommen haben. Aber zwei Dinge. Er zeigt uns doch in Bezug auf ein manchmal sehr einseitig illusionäres Afrika-Bild zeigt er uns die Härten des Postkolonialismus. Das heißt, was passierte eigentlich, nachdem das Land unabhängig geworden ist? Tansania wurde gegründet unter Einbegreifen von Sansibar, dieser neue Staat, 64, unabhängig wurde es 61. Und es wurde ein Einparteiensystem, ein sozialistisches Einparteiensystem, natürlich mit Rückbindung an den Ostblock, an die Sowjetunion und so weiter.
Sag doch nicht und so weiter, sondern die DDR spielt eine entscheidende Rolle. Sowjetunion
und
sowieso als Modell, aber
Aspekt,
die Infrastruktur wird von den DDR-Bonzen installiert. Das ist ja eine ganz interessante,
Moment, Variante. Das ergänzt sich natürlich. Aber gleichzeitig wird damit natürlich auch die herkömmliche afrikanische Patriarchenherrschaft in ein neues Korsett gesteckt, die sie sehr kräftigt. Das finde ich ganz interessant, diesen Aspekt. Und die Laufbahn in London, seine Liebesgeschichten, da würde ich sagen, da ist doch auch ein Stück Tragik dabei, eines einsamen jungen Studenten, der eigentlich in seiner Migranten-Community, aber unter ganz unterschiedlichen Ethnien, seine Freundinnen sucht und aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen, aufgrund von fehlenden Beziehungen zu den Verwandten, kommt da nirgendwo etwas zustande, bis hin zu dem indischen Rassismus gegenüber Afrikanern. Und das ist schon auch ein Aspekt,
den ich ganz interessant finde. Er will es ja nicht. Er sagt, er begreift doch intuitiv immer, dass das alles ein aufgedonnertes Sich-Wichtig-Tun ist, dass es ein Strippenziehen ist, ein Beziehungszauber, den seine Verwandten da mitmachen. Er begreift auch, er könnte da einsteigen, wenn er wollte, glaube ich, aber er tut es nicht, weil er nämlich ein edlerer Mensch ist und diese Dinge schon immer abwehrt und das eben nicht tut. Was er ja hätte machen können.
Also das halte ich jetzt für eine Psychologisierung, die kann man natürlich anwenden, aber ich denke, es ist auch ein Dilemma, was da beschrieben wird.
Ja, das ist ein Dilemma.
Das für so eine Existenz.
Wie es geschrieben ist. Die ganze Zeit studiert er Literatur, Literaturwissenschaft, Geisteswissenschaften. Die ganze Zeit ist davon zu reden, warum er in seinen ökonomischen, betriebswirtschaftlichen und sonst wie Wegen, die er gehen muss angeblich, ja, nicht weiterkommt. Ich habe mich immer gefragt, wann erzählt er denn jetzt mal über diese Wonnen der Literatur und der schönen Künste, die er ja zu seinem Lebensmilieu gewählt hat. Das ist ja das, was er faktisch in den Jahren tut. Nichts erfahren wir davon, nichts.
Stattdessen lesen wir Briefe, die sozusagen von der Sprachlichkeit eher einfach strukturiert sind. Und dabei sind wir natürlich bei einem Punkt, den wir noch mindestens abschließend klären müssen. Wir haben gehört, dass es unterschiedliche, sagen wir mal, Formen gibt. Zu einem Briefroman wächst sich das Ganze ganz bestimmt nicht aus. Dafür sind jetzt diese Briefe auch nicht wirklich tiefgründig genug. Aber was mich durchaus erstaunt hat, war, wie, sagen wir mal, die Sätze gebaut sind, wie der erzählt. Das liest man so leicht weg, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dafür gibt es auch nichts Widerständiges. Also es ist eine seltsam blasse Sprache. Wie ist Ihnen das
ergangen? Darf ich die Frage um ein Stück weiter drehen? Ich habe ja jetzt so ziemlich alles gelesen, was in größeren Zeitungen darüber, über ihn, über dieses Buch geschrieben wurde. Und mir ist ein Wort aufgefallen, ein Attribut, das immer fiel, dauernd, ich habe es nachgelesen, schlackenlos. Man wollte etwas über seinen Stil sagen und alle kamen auf den Begriff schlackenlos, worauf ich mich länger gefragt habe, was ist schlackenlos generell und was ist schlackenlos in diesem besonderen Fall? Es ist Ihre Frage nur etwas zugespitzt auf einen Ausdruck, das Schlackenlose.
Der junge Mann, von dem hier erzählt wird, der ist ein Opfer, nicht? Ja. Der erduldet etwas, aber es fehlt ihm natürlich auch die Handlungsspannung. Und daher fehlt dann auch das, wo man sagen würde, da wird gekämpft, da wird eine Sicht vertreten, da wird irgendwie versucht, ein Recht durchzusetzen oder zu bewahren. Und das fehlt und ich glaube, das macht diese, wie wollen wir es nennen, schlackenlosen Stil aus oder diesen etwas spannungslosen Stil.
Ja. Aber schlackenlos meint doch, dass sozusagen in der Schlacke ist doch im Grunde fossile Energie, sozusagen, die verbrannt ist und was übrig bleibt, ist Schlacke. Das ist aber keine Schlacke, sondern das ist also mit anderen Worten pure Energie, was wir haben. Was aber wahrscheinlich gemeint ist, ist, dass er völlig klare, unverschnörkelte Sätze sagt, keine unverständliche Metaphorik, keine grammatische Überdrehung, sondern quasi ein Roman in einfacher Sprache, wenn ich das etwas karikierend sagen darf.
Das ist das Gegenteil von Thomas Kuhn.
Ja, und
das auch von Thomas Mann.
Deswegen fand ich schlackenlos eher einen echt seltsamen Begriff, den man dafür gewählt hat.
Ja, und gleichwohl, erster, letzter Satz könnte man mit dem Buch genau machen, wie ich vorhin mit dem Gedicht. Der erste Satz heißt, mein Vater wollte mich nicht. Das ist der erste Satz. Würden Sie den letzten Satz bitte nochmal vorlesen?
Dann wiederum musste ich mich natürlich fragen, von welchem Nutzen mein Vater gewesen war, egal wo. Manche Menschen erfüllen im Leben einen Zweck und sei es nur, eine Menge zu vergrößern und Ja zu rufen und andere eben nicht.
So, und ich meine, zwischen diesem ist er aufgespannt und den Weg verfolgt man. Er fühlt sich ungewollt und es ist er de facto. Im Übrigen ist das über 3 Generationen hinweg schon bei diesen Männern der Fall gewesen. Aber führt jetzt zu weit, muss man das Buch lesen. Aber dieser letzte Satz, da führt es eben hin. Sich nicht gewollt fühlen, nirgends, von niemandem. Die Mutter hat ihn ja auch verraten, nie die Wahrheit gesagt. Das führt dazu, am Ende ist er nutzlos. Natürlich, eben sehr einfach. Aber
man muss
es deutlicher
sagen, am Ende ist er ein Opportunist, der Ja ruft. Das ist eine starke These.
Könnte auch sein.
Ich weiß nicht, ob ich die unterstützen würde.
Ich weiß es nicht.
Wir haben ja ein bisschen Konsens. Aber wie kommt es, dass so viele Kollegen diesen Roman nicht emphatisch loben, aber alle sehr, sehr freundlich besprechen mit Samthandschuhen. Keiner sagt ein kritisches Wort. Ich war sehr überrascht, weil das eigentlich so nicht üblich ist.
Also haben wir heute doch Thomas Kunst widerlegt, dass die Literaturkritik eben doch nicht alles durchwinkt und selbst wenn es auf Platz 1 der SWR-Bestenliste steht.
Und den Nobelpreis hat er gekriegt und es ist postkolonial und es ist super korrekt. Also es ist alles, was man braucht, um Start zu machen.
Und trotzdem sind wir hier alle gar nicht so begeistert. Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Das versteinerte Herz von Abdulrazak Gurnah in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet, erschienen im Penguin Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de und es gibt im gut sortierten Buchhandel die beliebten Bestenlisten-Flyer, die hier heute Abend in der Kakadu-Bar auch ausgelegt worden sind. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend zu Gast Kirsten Vogt, Eberhard Falke und Hubert Winkels. Aus den besprochenen Büchern haben Hanna von Pein und Vincent Dodema vom Mainzer Staatstheater gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.